wie in diesem. Und er sprach zu Josef: Weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef: Siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Ring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn mit kostbarer Leinwand und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen: Der ist des Landes Vater, und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Und er nannte ihn Zephanath Panechach und gab ihm zur Frau Asenath, die Tochter Potipheras, des Priesters Zoon. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Und er ging hinweg vom Pharao und zog durch ganz Ägyptenland. Und das Land trug in den 7 reichen Jahren die Fülle. Und Josef sammelte die ganze Ernte der 7 Jahre, da Überfluss im Lande Ägypten war, und tat sie in die Städte. Was an Getreide auf dem Felde rings um eine jede Stadt wuchs, das tat er hinein. So schüttete Josef das Getreide auf, über die Maßen viel, wie Sand am Meer, so dass er aufhörte zu zählen, denn man konnte es nicht zählen. Als nun im ganzen Land Hungersnot war, tat Josef alle Kornhäuser auf und verkaufte den Ägyptern, denn der Hunger war je länger, je größer im Lande. Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen, denn der Hunger war groß in allen Landen. Dieser große Plan Gottes mit Josef ging nur in Erfüllung, weil Josef all die Jahre stets sein Bestes gab und immer die Vision seiner Träume vor Augen hatte. Ohne Josef gäbe es heute keine Gemeinde. Denn Josef war der Mann, den Gott in Ägypten brauchte, um für sein Volk Israel einen Platz zu haben, um es überhaupt entstehen zu lassen. Es war ja in Ägypten, solange Josef lebte, geschützt durch die Ägypter. Josef wusste bestimmt nicht immer, in jeder Situation, warum ihm nun dieses oder jenes geschah. Aber er wusste, dass der Traum eines Tages Wirklichkeit werden würde. Man kann davon ausgehen, dass er den Traum deuten konnte, genauso wie sein Vater und seine Brüder. Also grundsätzlich muss bei diesen allen aber gesehen werden, dass zu der Zeit, also als Josef in Ägypten lebte, also dass zu der Zeit des Josefs die Menschen ja noch nicht im Heiligen Geist getauft waren. Josef war nicht im Heiligen Geist getauft. Josef musste sich über seinen Weg eigentlich gar keine Gedanken machen. Die Leitung lag einfach bei Gott. Gott hat Josef eigentlich rein durch die Umstände geleitet. Aber bei uns im Heiligen Geist Getauften, da ist das nicht mehr ganz genauso. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja, es ist schon auch so, aber wir werden heute direkt vom Heiligen Geist geleitet, wenn wir uns denn leiten lassen. Denn das sind ja die Kinder Gottes, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Die Frage, die man sich hier zwangsläufig stellen muss, ist doch die: Habe ich so feine Ohren, dass ich die Stimme Gottes auch höre? Deine Ohren werden hinter dir das Wort hören. Dies ist der Weg, den geht, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Jesaja 30, 21. Und in Jesaja 40, beziehungsweise 50, 4. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu reden zur rechten Zeit. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Ich will aber noch einen anderen Vergleich anführen, bevor ich weiter auf die Thematik eingehe. Also die Thematik Führung durch den Heiligen Geist. Da fällt mir ein, da gibt es auch ein gutes Buch. Das ist von Eberhard Mühlhahn. Und der Titel des Buches Führung durch den Heiligen Geist. Und das ist im Leuchter Editionsverlag erschienen. Und die ISBN-Nummer dazu ist 3-87482-242-7. Gott macht keine Fehler. Ja, ganz gewiss, Gott macht auch keine Fehler. Aber ich sage immer, ich mache Fehler. Leider. Es ist ganz sicher der Wille Gottes, dass kein Mensch verloren geht. Und trotzdem gehen manche Menschen einfach an Jesus vorbei und deshalb verloren. Das hat uns Jesus klar gesagt. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn annimmt, ist bereits durch das Gericht hindurchgegangen. Denn Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich, spricht der Herr. Dass die Menschen verloren gehen, das geschieht unter der Zulassung Gottes. Hier fällt mir gerade ein, zu der Frage, sind wir nun Gerechte oder Sünder? Jesus war der letzte Adam. Und wie geschrieben steht im 1. Korinther 15,54, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen. Und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Adam war ein Mensch, der Sünde. Und durch ihn kam die Sünde in die Welt. Jesus hat stellvertretend für uns alle, jede Sünde getragen. Der letzte Adam. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht, obwohl er nie gesündigt hat. Es gibt also ab Golgatha gar keine Sünder mehr, unter denen die zu Gott gehören. Denn obwohl sie ja doch noch was falsch machen, also rein von daher das Erkenntnis Stückwerk ist, und niemand ist vollkommen, und manche Fehler sind halt auch Sünde, werden sie nicht zu Sündern durch dieses Falschmachen. In Jesu Blut und Wunden sind die Sünden regelrecht hinweggewaschen. Die alten und die neuen Sünden. Ein neues wurde geschaffen. Gott hat in Christus aus uns und den Juden einen neuen Menschen geschaffen, nämlich den Gerechten. Und da steht in Römer 5,1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gerecht geworden sind, steht da. Ist ein Sünder gerecht? Wenn wir nicht sofort ab der Wiedergeburt gerecht gemacht sind, kommt die Gerechtigkeit ja doch aus den Werken. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. 1. Korinther 15,17. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Doch sicher, wir machen Fehler. Aber dass wir noch Fehler machen, geschieht auch unter der Zulassung Gottes. Aber es ist bestimmt nicht im Willen Gottes, dass wir Fehler machen. Aber er lässt es zu. Doch müssen wir dann die Konsequenzen, die daraus folgen, tragen. Was sagt uns Paulus in 1. Timotheus 1,15? Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Also wenn Paulus hier wirklich meint, er wäre noch ein Sünder, im Sinne der Schrift, so wie man es im ersten Moment ja rein logisch mit menschlichem Verstand versteht, dann sagt er mit diesen Worten, er sei vom Teufel. Denn das sagt uns ja Johannes, dass wer noch Sünde tut, vom Teufel ist und kein Gotteskind sündigen kann. Und wenn wir sagen, Paulus meint hier dem Fleische nach, also er wäre dem Fleische nach noch ein Sünder. Dem Fleische nach wäre er ein Sünder. Dann wären wir alle dem Fleische nach noch Sünder. Dann hätte ja der Sünder, der sich zu Gott bekehrt, die Gerechtigkeit quasi dazu bekommen. Wo ist denn da ein Neues geworden und das Alte vergangen? Dann würde sich der Paulus an dieser Stelle aber ganz eindeutig widersprechen. Denn er sagt ja in Römer 7, in den Versen 17 bis 20, so tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Wenn wir wirklich denken, dass wir noch Sünder sind, obwohl wir von dem breiten Weg also praktisch runtergegangen sind, dann finden wir in dem, was Paulus in Römer 7, 24 bis 25 sagt, noch Zuspruch. Da sagt er nämlich, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Ja, das könnte man so leicht verstehen. Aber wir dürfen halt nicht dabei gehen und die Bibel mit dem Verstand auslegen, sondern die Wahrheit nur aus dem ganzen Wort Gottes nehmen. Ja, und um Offenbarung beten. Derselbe Paulus, der eben diese Worte niedergeschrieben hat, der sagt auch, und zwar in Römer 8, 1 bis 2, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und wenn wir das ganz selbstverständlich nehmen und so denken, wie wir das im ersten Moment verstehen, also was er in Vers 7, 25 sagt, nämlich, dass er mit dem Geist dem Gesetz Gottes dient und mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde, dann denken wir, nee, dann ist das halt so und bei uns halt auch. Und das ist dann halt völlig in Ordnung so, so ist es halt. Aber da wären wir wirklich falsch beraten. Denn der Paulus, der sagt uns in Vers 4, Kapitel 8, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Also für diese gilt das Wort. Also dieses kein Verdammnisurteil und diese sind in Christus, die ihr Fleisch samt allen Gelüsten gekreuzigt haben. Es gibt tatsächlich Christen, die können einfach nicht fassen oder glauben, dass Christus wirklich durch den Glauben in unserem Herzen wohnt und nie verlässt noch versäumt. Dieser Paulus, der da sagt, er wäre einer der ersten unter den Sündern, der sagt auch, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und der in mir ist, der ist mächtiger als der, der in der Welt ist. Christus in mir macht mich mächtig. Also er meint mit diesen ganzen Worten eigentlich nur, dass es so wäre, wenn wir nicht das Fleisch niederhalten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dann würde unser alter Mensch, das alte Fleisch, die Auferstehung feiern. Oder auch, halt wie es zu sehen ist, wenn uns ein Fehler altert. Also, das ist ja praktisch der Weg, wie wir da wieder rauskommen. Er kann ja nicht gleichzeitig meinen, er wäre ein Sünder und wandelt im Geist. Das geht nicht. Und nur denen, die im Geist wandeln, gilt die Verheißung. So gibt es nun kein Verdammnisurteil für die, die in Christus Jesus sind, welche nicht wandeln nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Wenn ich nach dem Fleisch wandle, dann sieht das ja so aus. Ja, das Fleisch, dem Fleisch verlangt irgendwas. Es heißt aber auch, wir sollen den Körper praktisch nicht so pflegen, dass er den Begehrlichkeiten verfällt. Ja, sondern wir sollen so leben, dass praktisch das, was das Fleisch will, nicht getan wird. Wir entscheiden uns für das Geistliche. So, und wenn wir denn die geistlichen Dinge tun und nicht die fleischlichen, dann wandeln wir im Geist. Und für diese gilt die Verheißung. Römer 8, 8 bis 10. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe, sagt Jesus seinen Jüngern. Und doch bedarf es, dass ich euch die Füße wasche. Also wir haben ein reines Kleid an und doch machen wir uns beim Laufen die Füße schmutzig. Und so müssen wir uns wieder reinigen lassen. Ein Sünder hat kein reines Kleid an. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, spricht er. Und wer anders da reinkommt in den Schafstall, wird hinausgeworfen. Jesus spricht auch von sich als der Tür. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, gehen wir durch diese Tür. Durch das Waschen in seinem Blut, durch das Wasserbad der Taufe und natürlich auch durch die Taufe in den Heiligen Geist. Das heißt, wir strecken uns aus nach Gott, nach seinem Heiligen Geist und bekommen ihn auch. Denn wenn wir den Vater um einen Fisch bitten, dann wird er uns kein Skorpion geben. Also wenn wir um den Heiligen Geist bitten, bekommen wir keinen falschen Geist, sondern den Heiligen Geist. Eine ganz persönliche Salbung, die direkt auf jeden Einzelnen von uns zugeschnitten ist. Also die im Obersaal zusammen waren, das waren ja 120, da kamen Feuerzungen. Auf jedes Haupt kam genau eine Feuerzunge. Das sind ja die Kinder Gottes, die sich durch den Heiligen Geist leiten lassen. Und nur durch den Heiligen Geist sind wir in der Lage, Gott zu folgen und in seinem Willen zu handeln. Aber wir sind nicht automatisch in der Führung Gottes, beziehungsweise des Heiligen Geistes, sondern es ist eine Art Gratwanderung, wenn wir so wollen. Das ist heute anders als bei Josef. Die Geschichte von Josef stärkt aber das Vertrauen. Wenn wir sehen, dass Gott Josef geleitet hat, ganz ohne, dass dieser in der Leitung des Heiligen Geistes war. Denn zu dieser Zeit war der Heilige Geist noch nicht für jeden. Das war ja noch vor der Zeit der Priester des mosaischen Gesetzes. Nur die Priester, die Könige und die Propheten wurden mit dem Heiligen Geist gesalbt damals. Heute bekommt jeder den Heiligen Geist, der die Gehorsamsschritte geht, die uns Petrus sagt in seiner Pfingstpredigt. Also Buße tun, taufen lassen, im Wasser untertauchen, ne? Und den Heiligen Geist empfangen durch Handauflegung. Und immer, wenn wir lesen, dass sie den Heiligen Geist empfingen, lesen wir auch, und fingen an zu weissagen und in neuen Zungen zu sprechen. Warum sollte das denn heute bei uns anders sein? Wenn wir nicht in Sprachen sprechen können, dürfen wir ein berechtigtes Fragezeichen hinter unsere Taufe machen, also die Taufe im Heiligen Geist. Ja? Gott stülpt nicht einfach den Heiligen Geist auf uns, nur weil wir uns haben taufen lassen. Wir müssen den Heiligen Geist haben wollen mit allen Gaben und Früchten und ohne Einschränkung. Apostelgeschichte 8, 14 bis 17. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Also wenn das automatisch gehen würde, man lässt sich taufen, so wie Petrus sagt, ne? Tut Buße, lasst euch taufen, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Da machen ja welche daraus. Also dann musst du dich nur taufen lassen. Und dann empfängst du die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn das so automatisch geschehen würde, ne, dann hätten sich die Apostel damals überhaupt gar keine Sorgen darum gemacht, dass Samaria zum Glauben kommt. Der Philippus hatte ja da evangelisiert